herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Wir begrüßen heute wieder eine ganz liebe Partnerin, die Barbara Wegmann. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Und natürlich sitzt auch der Olli wieder neben mir.
Hallo.
Ich glaube, wir arbeiten jetzt auch schon wieder seit 6 oder 7 Jahren zusammen. Und es geht auch um ein ganz tolles Thema heute. Also ich liebe dieses Thema. Es geht um Partnerschaften, wobei es ein bisschen mehr um Partnerschaften trennen und Scheidungen geht, aber gleichzeitig wieder, und das ist das Motto, das mich so fasziniert, und da werden wir heute auch drüber reden, es geht nicht um Trennen und Tschüss, sondern es geht um eine ganz tolle Kombination, Trennen und Verbinden. Und ich möchte dazu ein paar Zeilen von deiner Webseite vorlesen, Barbara, und dann kannst du gerne selber noch ein paar Worte mehr zu dir und dazu sagen, weil ich die so schön fand, was dieses Thema Trennen und Verbinden aussagt. Als ich vor vielen Jahren selbst vor der Frage stand, ob ich mich von meinem Mann trennen müsste, stellte ich fest, ich war es schon. Getrennt, aber getrennt von mir selbst. Ich wusste nicht mehr, was ich wollte. Nicht mehr, wer ich eigentlich sein wollte, wer ich war. Wo ich anfing, wo ich aufhörte. Letztlich ging es also um mich, ob ich mit mir klar bin. Die Beziehung war nur das Vehikel, an dem sich das Problem manifestierte. Diese innere Entfremdung erlebe ich bei fast allen Menschen, die seither zu mir kommen. Umso wichtiger ist es, sich die Frage nach der Trennung wirklich zu erlauben und sie nicht zu verdrängen. Denn nur dann hast du die Chance, einen neuen Weg zu finden. Und zwar zu dir. Und genau darum geht es mir, dass du dich wieder mit dir verbindest und eins fühlst. Ob das mit oder ohne deinen Partner bzw. Partnerin funktioniert, zeigt sich auf deinem Weg. Ja, liebe Barbara, ich finde, das sind wundervolle Worte, auch gerade zu diesem Thema Trennen und Verbinden. Stell dich doch unseren Hörerinnen gerne vor und sag gerne ein paar Worte dazu.
Ja, du hast es jetzt vorgelesen und da bin ich wieder total berührt und vielleicht möchte ich da auch gleich anknüpfen, nicht so eine normale Vorstellung, weil damit, ja, am besten so ein paar kleine Geschichten und ihr bremst mich dann, wenn es zu viel wird. vielleicht so eine Geschichte, die mich durch mein Leben getragen hat und die auch Basis für alles das ist, was ich jetzt heute tue. Und zwar war das mit 11, ich saß an meinem Tisch, wir wohnten in so einem Wohnblock. Ich kann mich noch so genau erinnern, weil ich gerade mein Zimmer neu gekriegt hatte und so eine Einrichtung, und guckte aus dem Fenster und saß da. Und auf einmal kam so ein ganz besonderes Gefühl in mich. Ich hatte so das Gefühl, als ob mich meine, als ob sich meine Haut auflöst und ich verbunden bin mit Gott oder irgend sowas. Und es war ein ganz leichtes Gefühl. Das war unfassbar. Und dann kam wie so eine Stimme, alles ist gut. Und dann kam so meine Stimme, ja, es ist doch nicht alles gut, jeder hat doch irgendwelche Probleme. Und die andere Stimme, nee, sagte, alles ist gut. So fühlen sich Schriftsteller und Dichter. Und ich so, hä? Ich habe Deutsch nicht gemocht in der Schule. Und ich wusste aber, okay, und dann saß ich ganz bewegungslos da und war so glücklich wie noch nie. Es war wie eine Verbindung wirklich zu irgendeiner höheren Instanz oder wie auch immer man das nennt. Und habe gewusst, diesen Moment muss ich mir abspeichern. Den muss ich mir ganz intensiv abspeichern. Saß dann da 10 Minuten, 15 Minuten, habe das nur gefühlt. Und dann hat es auf einmal puff gemacht. Und dann kam mir der Satz in den Sinn, vielleicht war das der letzte glückliche Moment in deinem Leben. Und das war natürlich ein mega Frust, ne, mit 11. Und ich glaube, in diesem Moment oder in dieser Zeit habe ich dann die Entscheidung getroffen, ja, so Pubertät, und das war die erste Trennung, also nee, nicht die erste Trennung, aber eine Trennung, dass ich das mache, was die anderen sagen. Weil, ja, mit den Eltern früher war es halt so, wie es war, ne? Alles lief ja anders ab als heute. Und der Kampf mit meiner Mutter, mit meinen Eltern, der war halt so arg, dass ich dann halt gesagt habe, den will ich nicht kämpfen. Ich tue jetzt das, was die von mir wollen. Und das hat sich durch mein Leben durchgezogen. Bin dann in der Schule, war ich immer gut und habe halt gelernt, da habe ich gelernt, wenn ich das mache, was die anderen wollen und gut bin in der Schule, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Also habe ich das gemacht. Dann bin ich in meinen Job gegangen und habe die gleiche Strategie da auch angewendet. Um Aufmerksamkeit oder das Gefühl von Anerkennung zu bekommen, habe ich das gemacht, was die wollten, und war halt super gut in meinem Job und im Sales, im Vertrieb. Da kriegt man natürlich noch mal mehr Feedback. Je besser man sich anpasst und das macht, was die anderen wollen, desto mehr Geld verdient man. Und das war natürlich super, ne? Aber gleichzeitig, ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und da lief das gleiche Spiel ab. Ich habe dann das gemacht, was ich dachte, was man von mir erwartet oder was gut ist. Naja, und das war halt, und das habe ich so perfekt betrieben, dass es bis zu einer Selbstaufgabe geführt hat. Und das, was ich da beschrieben habe. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste. Es ist dann was passiert, das will ich jetzt nicht unbedingt erzählen, aber wo die ganze Ehe in die Luft geflogen ist und das Schlimmste, was ich mir vorstellen können, passiert ist. Und dann wusste ich, das ist zwar jetzt das Schlimmste, aber gleichzeitig habe ich so ein kleines Licht am Ende des Tunnels gesehen und habe gewusst, vielleicht ist das jetzt der Anfang, wieder zu mir zu finden und das trennen und verbinden. Und das, ja, das zieht sich jetzt seither durch, das ist jetzt 15 Jahre her und habe viel gemacht, habe euch dann auf dem Weg kennengelernt. Und es ist ein langer Weg, muss man schon sagen, ein intensiver Weg. Aber je weiter, also ich war sehr weit von mir weg, habe mich vollkommen selbst aufgegeben. Der nächste Schritt wäre dann wirklich die Aufgabe gewesen. Aber ich wusste ja von diesem Erlebnis als Elfjährige, dass es diesen Zustand gibt. Ich wusste das. Ich habe es ja schon gespürt. Und der hat mich halt, oder der trägt mich immer noch durch. Und das treibt mich an für Trennen und Verbinden. Deswegen ist für mich Trennen, natürlich ist es doof und keiner will's, aber trotzdem kann es halt ein Anfang sein. Und
eine Riesenchance zum Verbinden. Genau, eine Riesenchance zum Verbinden zu dir selber. Und das finde ich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und ich bin da zu 100% bei dir. Ich glaube, dass das ein ganz großes Thema bei ganz, ganz vielen Menschen ist, dass sie sich, egal ob es nur in Bezug auf eine Partnerschaft eben ist oder sich so wie bei dir fast ein ganzes Leben durchzieht, dass man komplett von sich losgelöst ist und sich immer mehr und mehr von sich trennt, dissoziiert, sagen wir in unserer Coaching-Sprache. Und die einen haben das vielleicht ein Leben lang und tragen das ein Leben lang vor sich hin und schaffen es vielleicht, wie du sagst, nie wieder zu sich zu finden, ja, und geben tatsächlich am Ende komplett auf, wie auch immer das dann endet. Oder es kommt irgendwann im Laufe des Lebens, dass sie durch äußere Umstände, vielleicht schon angefangen in der Erziehung, vielleicht aber auch erst später im Beruf, sich einfach aufgeben und sich nicht mehr finden. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig, dass man nie aufhört, sich Ziele zu stecken, weil da muss man sich über sich erstmal Gedanken machen, ja, was will ich denn, ja? Was ich aber auch immer wieder so wichtig finde, und da steckt für mich dieses Verbinden dahinter, das du in einer Kombination hast, dass ich mein Ich schon leben soll und verstehen soll und leben darf, aber dass ich, gerade wenn es ja eben um eine Partnerschaft geht, auch das wieder ins Wir integriert. Das heißt, ein Wir kann jetzt nur mein Partner sein, das kann aber auch eine Familie sein. Ein Wir gibt es in Beziehungen, auch mit Kollegen, mit Nachbarn, mit der ganzen Familie. Das finde ich immer das Schwierigste, weil eine Familie, die ist da, die wird mir nicht so einfach los, ja. wie man vielleicht sagt, ich kündige meinen Job oder ich gehe raus aus von meinen Kollegen oder ich ziehe weg und verlasse meine Nachbarschaft. Da bleiben die Emotionen nicht so hängen, wie wenn man mit einer Familie einfach verbunden ist. Und deswegen finde ich das so eine ganz spannende Geschichte.
Barbara, du hast gerade gesagt, du hast einen langen Weg zurückgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen dich jetzt gerade in einem Wohnmobil. Wo steckst du denn gerade?
Ja, ich bin gerade in Marbella, 50 Meter vom Strand. Da stehen auch die Palmen. Und es war ganz witzig, vor einem Jahr, da war ich noch im Job, Angestelltenjob und war nicht so ganz happy. Und da kam mir der Impuls, überwintern im Süden. Und das war noch total weit weg, ne? Das war total weit weg.
Und ja, das kann man total verstehen.
Jetzt, ein Jahr später, ist es irgendwie, habe ich es manifestiert, ist es da, genau.
Fantastisch. Also du hast was anderes zugemacht und hast was Neues angefangen.
Ich habe mich getrennt von dem Job und bin jetzt
verbindest
auf dem
dich
Weg
wieder mit dir selbst.
Ja, und die Reise steht unter dem Motto, mich mit mir, mit meinem Körper, mit den Gefühlen. Ne? Also nicht mit dem, jetzt ist gerade halt fühlen und das angesagt und mich mit mir zu verbinden. Konsequenter, als ich es in den ganzen 10, 15 Jahren gemacht habe.
Genau. Fantastisch. Und ich finde das wunderbar und das hört sich jetzt auch ganz toll an für viele. Oh, Marbella, wir sitzen gar nicht so weit weg von dir. Wir sitzen nämlich auch in Spanien und überwintern hier. Und finde es auch ganz wunderbar. Für uns ist es ein bisschen leichter, weil wir ja von überall aus auch arbeiten können und nicht alles hinter uns gelassen haben. Deswegen ist das schon ein sehr mutiger Schritt, den du da machst. Das hört sich jetzt alles ganz toll an. Und ich glaube, viele, die jetzt auf der anderen Seite sitzen und zuhören, denken sich, oh ja, das würde ich auch gerne tun, aber es dann zu tun, das ist das Schwierige. Und das ist ja immer schwierig, dass wenn man was verändern will, wenn man sich trauen muss, seinen Weg zu finden erstmal, weil das muss man sich erstmal erlauben, dass man und sich auch trauen, sich dahin zu schauen überhaupt, ja, wo hängen wir denn, geht es ja dann auch darum, das umzusetzen und die Schritte dann auch zu gehen. Und Veränderungen, gerade wenn es große Veränderungen sind und gerade auch wieder, wenn wir von Partnerschaft und Trennen reden, das sind ja Riesenentscheidungen, die man da hat. Die verändern das Leben ja in eine komplett neue Richtung, ja? Und schmeißen
ja,
alles auf den Kopf.
Vielen Dank, dass du das sagst. Vielleicht dazu. Das sieht nach außen immer super aus, ne? Und man postet die Fotos und die sind natürlich klasse und alle, genau. Und dann entsteht es, oh, würde ich auch gerne. Aber es ist nicht so. Es ist höllenschwer, muss ich sagen. Also dieses Losfahren, ich habe erst mal 2 Wochen gebraucht, um loszufahren, weil meine jüngere Tochter, die ist zwar schon 20, wohnt aber noch zu Hause. Das war mal das Erste, die jetzt alleine zu lassen zu Hause. Ja. Und ich habe mich einfach nicht trennen können. Also es war echt schwierig. Und ich habe immer gedacht, hey, ich kann doch jetzt losfahren. Ich habe so eingerichtet, dass ich das jetzt kann. Warum schaffe ich es denn nicht loszufahren? Naja, irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Und bin jetzt unterwegs und ich nehme mich ja mit. Und da sind halt unheimlich viele Stimmen in mir, die sagen, Barbara, das darfst du nicht, du musst jetzt arbeiten, das Geld reicht doch gar nicht, ich kann jetzt eine Zeit lang fahren, bin jetzt 57, werde 58, find's dann keinen Job mehr. Die ganze Palette, ne? Also ich bin jetzt nicht reich, gut, ich habe ein bisschen was gespart, aber ich bin jetzt nicht reich, dass ich mir da keine Gedanken machen müsste. Und ich bin da jeden Tag aufgefordert, wieder an mir zu arbeiten und mich mit mir zu verbinden. Habe jetzt eine Routine, jeden Tag Yoga zu machen, die Ernährung umgestellt. Und das ist schon hardcore. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich drehe wieder um. Weil es wie so ein Vogel, der aus dem goldenen Käfig oder so rausgeht und auf einmal ist die Freiheit da, die ich mir so ersehnt habe. Aber damit umzugehen ist nicht so einfach. Und deswegen braucht es eine Menge Mut und es braucht eine Menge Achtsamkeit, sich nicht selber und seinen Gedanken und den Stimmen auf den Leim zu gehen und sehr wohl zu sortieren, wo kommt was her und wo sind Glaubenssätze, wo sind Dissoziationen wieder zu fühlen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und Ängste.
Genau. Also ich denke wirklich, ich meine, Glaubenssätze sind das eine, was man alles so glaubt, die einen eben hindern, was jetzt alles so sein kann, was man aus Erfahrungen kennt, aus eigenen oder von anderen, die da so rauf und runter rattern. Und unser Gehirn ist ja eh so gestrickt, weil es ja Energie sparen will, dass es dich immer wieder zurückschmeißt in deine Gewohnheiten, damit es ja nicht viel Energie verbrauchen muss. Das ist sowieso klar, dass das von Haus aus schwierig ist, neue Nervenbahnen im Gehirn da Impulse zu geben und den Reiz zu geben und diesen Weg zu gehen. Aber mir ist gerade so das Thema Ängste gekommen. Ich glaube, dass das Thema Ängste in dem Fall wirklich uns immer wieder am meisten abhält. Ja, dass wir das eine ist eben, das sich zu erlauben, das zu tun. Aber das andere ist, mit den Ängsten dann umzugehen, weil das Erlauben alleine bringt nicht die Freude. Du sagst zwar, ja, ich bin jetzt frei und ja, ich kann das jetzt machen und ich bin da, aber dann kommen diese Ängste hoch und die müssen angegangen werden. Auch da muss man hinschauen, wie real sind die denn oder wie real können die wirklich werden? Und auch da hilft es, glaube ich, so viel drauf zu schauen. Und ich finde das ja toll, weil dass du jetzt so ehrlich und offen bist, weil man denkt ja immer, wir im Coaching, wir müssten doch unser Leben im Griff haben. Ja, einer meiner besten Freunde hat es mir mal gesagt, bring du doch erstmal dein eigenes Leben auf die Reihe, bevor du anderen helfen willst. Das ist jetzt allerdings sehr lange her. Ich habe inzwischen mein Leben super auf die Reihe gebracht und trotzdem haben wir Herausforderungen, trotzdem haben wir ein Leben hinter uns, wo Glaubenssätze immer noch da sind und hast du den einen weg, poppt der nächste auf und will gehört werden oder vielleicht auch nicht oder es sind Ängste da. Wir haben Kinder, um die man einfach als Eltern lebenlang sich Sorgen macht und Angst
auch
hat.
Auch wenn sie schon erwachsen sind.
Genau, und man hat Eltern, ja, das wir jetzt hatten, wo man in die Pflege gehen mussten und wo man sich Sorgen macht und Ängste hat. Also das hört ja nicht auf. Und deswegen vielen Dank da schon auch an dich, dass du so offen und ehrlich bist. Wir haben auch unsere Themen. Aber du erlebst es ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive, weil du in dem Bereich eben, weil du das selber alles so intensiv auch schon empfunden hast und empfindest, jetzt nochmal von einer neuen Warte aus, wie du die Menschen dabei einfach gut begleiten kannst. Und wenn man von außen drauf schaut, ist es immer nochmal anders drüber zu reden. Und das würde mich jetzt interessieren. Geht es denn denjenigen, die zu dir kommen, genauso? Und ich stelle jetzt gleich noch eine zweite Frage obendrauf. Macht es einen Unterschied, ob einzelne Leute zu dir kommen, wo der Partner, Partnerin nicht mitgehen will? Oder wenn beide zu dir kommen und diesen Weg trennen gehen? Sie gehen ja erstmal zu dir, weil sie sich eigentlich trennen wollen oder weil sie überlegen, sich zu trennen. Das Verbinden ist ja dann deine Arbeit. Ja,
ja. Also ich mache was ich tue, kann man gar nicht in so eine Schublade reinstecken, weil ich das sehr, sehr aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch mache. Also ich mache jetzt kein Konzept, es ist da nicht irgendwie so ein FedEx-Konzept, was ich mache. Ich persönlich habe bei meiner Trennung, haben wir noch ein halbes Jahr versucht, das Ganze zu retten. Und wir haben, ich sage immer, drei Paartherapeuten verschlissen. gut, der dritte hat wirklich sehr geholfen, weil mir da klar geworden ist, das wird nichts mehr. Aber ich habe sonst nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen mit Paartherapie gemacht, was vielleicht auch nicht an den Paartherapeuten liegt, sondern dass wir viel zu spät dahingegangen sind. Da war halt der Karren schon in der Scheiße und da kann auch jemand Drittes mit 6 Stunden das Ding nicht mehr rausziehen, weil da einfach viel zu viel kaputt gegangen ist. Und wenn man jetzt zu einer Paartherapie geht, hat sich selber wie ich spreche jetzt mal von mir, bis auf 0 reduziert, wie sollen dann noch jemand die Beziehung wieder hinkriegen? Es musste als erstes die Beziehung zu mir wieder stattfinden. Und das sind viele Menschen, die zu mir kommen, die Beziehung zu sich vollkommen verloren haben. Und das, was dann halt als erstes stattfindet, ist, hier ist so eine kleine Fliege, die rumfliegt. Wenn ich mal ab und zu so mache, ist es die Fliege, nicht? Nee, bin ich im Sugar. Aber vielleicht doch ein bisschen. sich zu erlauben, alle diese Gedanken sich mal zu erlauben, die man vorher sich nicht erlaubt hat. Was man alles tut, was ich alles tun musste und was die Menschen alles tun müssen, sondern wirklich das mal aussprechen, wie schlecht es einem geht oder wie sehr man an der Beziehung zweifelt. Deswegen mache ich keine, also ich arbeite nur an einer Stelle mit Paaren zusammen. Wenn ein Paar sich entschieden hat oder die Entscheidung getroffen hat, wir trennen uns jetzt, dann komme ich mit einem meiner Programme ins Spiel, weil ich habe sehr genau analysiert, was unterscheidet eine gute Trennung von einer schlechten Trennung. Gute Trennung im Sinne von, man kann da noch miteinander reden, es gibt keinen Rosenkrieg und der Fokus bleibt auch noch auf die Kinder. Das läuft alles so, alles einvernehmlich und smooth ab. Und das muss dann stattfinden, genau in dem Moment, wenn die Entscheidung getroffen ist, weil das ist auch der beste Moment, dann auch gleich die Dinge zu regeln. Weil die meisten Menschen machen, wenn sie sich trennen, einen Fehler. Ach, jetzt haben wir uns ja getrennt und atmen erstmal aus und machen nichts. Und dann kann man zugucken. Innerhalb von Wochen verändert sich das, dann mischen sich die Eltern, die Schwiegereltern, gut gemeinte Freunde ein, die haben dann sagen, oh, musst aber aufpassen, dass der das Geld nicht oder sie das Geld nicht wegnimmt und die Kinder die entzieht. Und dann kommen die berühmten Ängste und dann fängt der Rosenkrieg an. Ich mache so, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann kommen Paare zu mir und dann starten wir sofort ein 8-Wochen-Programm und nach 8 oder 10 Wochen wird dann der Notarvertrag unterschrieben und alle finanziellen und rechtlichen Sachen werden geeinigt. Vor der Trennung arbeite ich natürlich auch mit Menschen. Da geht es um die Frage, trennen ja oder nein. Und da arbeite ich mit Einzelpersonen. Da geht es darum, dass jemand selbst entscheiden kann, wo stehe ich denn, was brauche ich und kann er entscheiden und ja, und das, um dann eine gute Entscheidung für sich zu treffen, die man dann auch nicht bereut. Trenne ich mich oder trenne ich mich nicht? Und da ist halt, nach außen hin ist die Frage, trenne ich mich oder trenne ich mich nicht? Aber eigentlich ist in dem Paket die Frage, was brauche ich, um mich wieder mit mir zu verbinden? Und das kann man natürlich in der Partnerschaft tun. Und ich sage immer, jeder Partner, die schrecklichsten Partner sind die besten Trainer der Persönlichkeitsentwicklung, ne? Weil der alle Knöpfe drückt. Und wenn ich es schaffe, innerhalb der Beziehung mich mit mir zu verbinden, dann ist das toll. Und dann kann da wieder vielleicht eine viel tiefere Partnerschaft entstehen. Oder halt auch nicht. Wenn der andere Partner nicht irgendwann bereit ist, die eine oder andere Veränderung mitzugehen, dann wird es natürlich schwierig. Ne?
Ja, also ich habe auch das schon unterschiedlich erlebt. Da sind jetzt gerade ganz viele Sachen bei mir so aufgepoppt. So, ich bin ja auch mit Olli in der dritten Ehe. Und ich bin, und das habe ich auch schon mehrfach irgendwo mal erzählt und geschrieben, so dankbar dafür, unsere Tools heute zu haben, allen voran zu wissen, wie er tickt und wie ich tick, mich einfach einmal besser zu verstehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, mich akzeptieren und mich mit mir verbinden und zu sagen, ja, das sind meine Motive, das sind meine Antriebskräfte. Und ich sag mal, bei mir ist so, dass ich den Großteil der Motive nicht verändern wollte, aber ein paar Motive gesehen habe, die muss ich verändern, um einmal mit mir besser auch klarzukommen und dann aber auch wieder in Beziehungen besser klarzukommen. Und seitdem ich an diesen Motiven für mich gearbeitet habe, merke ich jetzt auch, dass ich die Beziehungen mit Olli komplett anders führen kann, als ich meine vorherigen Beziehungen geführt habe. Aber auch da fand ich das eben interessant, weil du ja gesagt hast, ist der andere bereit, auch mitzugehen? Ja, meine erste Beziehung, die gingen im sehr guten auseinander. Wir brauchten da keinen Therapeuten, wobei ich das immer sehr interessant finde. Für mich bedeutet Paartherapie die Beziehung heilen. Ja, therapeutisches Heilen. Und wenn es um Paartherapie geht, geht es um die Partnerschaft heilen. Ja, wenn ich aber schon, wie du vorhin gesagt hast, an dem Punkt bin, dass ich schon sage, nee, da kommt nichts mehr, ich bin getrennt, dann hilft eine ganze Therapie nichts mehr, sondern da brauche ich eine andere Begleitung von der Trennung zum es wird kein Rosenkrieg. Ja, wenn ich aber die Beziehung noch retten will, dann kann das sehr gut sein. Und wenn beide da bereit sind, dann müssen aber halt auch beide, glaube ich, erstmal wieder zu sich selber finden und dann wieder ihre eigenen, ich rede einfach immer gern von Antriebskräften, von ihrem eigenen Antriebsprofil und ihrer Persönlichkeit wieder zusammenzufinden, wieder schätzen zu lernen. So tick ich, so tickt der andere. Was ist der Vorteil davon, dass der andere da anders ist als ich? Und wie können wir das wirklich wieder gut zusammenbringen? Oder wie können wir uns gegenseitig die Freiräume jetzt geben, die wir halt auch unterschiedlich sind und unterschiedlich brauchen? weil es gibt einfach kein 1:1 Motiv, wo beide gleich sind. Und ich sage immer, die ersten Monate und manchmal sind es auch vielleicht die ersten Jahre, hat man so ein bisschen diese rosarote Brille auf. Man ist zusammengekommen, weil man eben ähnlich tickt und das toll findet, was der andere auch ähnlich hat. Das sind dann so die Hauptmotive, die man hat, ja. Und oder man sucht sich genau das Gegenteil von dem, wer man selber ist, oder was man vorher durchgemacht hat, das Gegenteil davon, ja. So, und so ist der Anfang immer rosarot und wunderschön. Und dann kommen so plötzlich das vierte, fünfte, sechste Motiv oder die unteren Motive von unten nach oben, ja, wo man anfängt, sich an dem, was der andere dann eben anders ist, zu stören. Und dann gehen so ganz leise die Reibungen los. Und jetzt, wenn wir dann noch so eine ganz tolle Motivkombination haben von Niedrigsichtbarkeit und Niedrigkampfgeist, Wettbewerb, Kampfgeist und Hochharmonie und Hochgerechtigkeit, dann brodelt das ganz schön lange so unterm Radar, bevor man überhaupt mal anfängt, drüber zu reden. Ja, weil man vielleicht auch nicht hinschauen will, weil es auch so gefährlich ist, drüber zu reden, hier ein Fass aufzumachen und dann vielleicht schon in Richtung relativ schnell und vielleicht zu schnell in Richtung Trennung zu gehen. Und das finde ich eben da interessant, wie beide das miteinander können. Und aus meiner ersten Beziehung bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gut raus. Wir sind heute noch befreundet. Wir haben ein tolles Verhältnis von beiden Seiten mit unseren Kindern und treffen uns auch selber regelmäßig, um miteinander was zu machen. Da gab es nie ein Thema. Ich weiß auch noch gut, das war das andere, wo ich noch mehr drauf rein wollte. Wir sind gemeinsam dann zum Anwalt gegangen und wollten gemeinsam mit einem Anwalt die Trennung durchführen. Und der war ganz überrascht und sagte, das hat er ja noch nie gehört. Weil in der Regel ist es so, und das war in meiner zweiten Beziehung, der ist raus, nach der Trennung ist zum Anwalt und der Anwalt hat ihm alles Mögliche eingeredet, was er jetzt alles von mir holen kann. Das ging los damit, dass ich plötzlich ihn versorgen sollte, weil ich die Hauptverdienerin war, das Kind aber gleichzeitig bei mir bleiben sollte, er keinen Unterhalt zahlen wollte, er dafür ein Viertel von meinem Unternehmen, von dem Vermögen haben wollte, das gar nicht flüssig irgendwo vorhanden war. Und ich natürlich dann auch meine Grenzen hatte, ja. Und schwuppdiwupp war man bei zwei Anwälten von Therapie oder Mediation ist in meinen Augen eigentlich noch mal das viel bessere Verfahren auch, um vielleicht wirklich wieder zusammenzukommen. Aber das ist Ansichtssache. Ich will da nichts pauschalisieren und ich bin mir sicher, es gibt auch ganz tolle Paartherapeuten da draußen, die einen guten Job machen und Beziehungen wieder, auch Mediation, beides. Mhm. Ich glaube, dass jeder muss da seins finden. Ja, aber das war für mich so das Zweite, wo ich mir gedacht habe, es sind nicht nur die Eltern und die Freunde und die Familie, die alle auch mitreden, wie du sagst, sondern ich finde es auch ziemlich krass, wie schnell die Anwälte dabei sind, für dein einzelnes Recht einzustehen und wo es überhaupt nicht mehr um Einvernehmlichkeit, um auch in dem Sinne verbinden, wie können wir das jetzt bestmöglich lösen geht, sondern wo es oftmals nur darum geht, wie holen wir jetzt das Maximale für dich dabei raus, wenn er dich schon oder wenn sie dich schon verlassen hat.
Und ja, man muss halt nur auf die Interessenslage gucken, ne? Wo verdient wer am meisten. Ja. Und wenn man dann da hinschaut, dann kann es auch lukrativ sein, halt lange zu streiten. Ne? Also man kommt dann, wenn man ein Haus hat und ein bisschen Vermögen, ist man ja ratzifatzi. Also ich war bei über 20.000 Euro gewesen, mein ehemaliger Mann ja dann auch ähnlich, ne? Weil es ja der gleiche Streitwert ist und dann sind schon mal 50.000 Euro den Bach runter, ne?
Genau, ja, bei mir war es sechsstellig.
Und halt zwei Jahre Nervenkrieg und das ist die Hölle, ne? Und da habe ich halt gesehen, eigentlich will es ja keiner, ne? Gut, manche brauchen das, um sich trennen zu können, ne? Die brauchen dann immer richtig Streit und Stress. Dann ist das auch in Ordnung, dann sollen sich streiten. Aber wenn man das wirklich nicht will, dann gibt's halt andere Wege. Zum Beispiel Mediator oder das ist das, was ich mache, was mir damals so gefehlt hat. Weil ich bin zu einem Anwalt gegangen. Ich war bei der Psychotherapie gewesen. Und bei einem Steuerberater und Finanzberater. Und ich hätte mir so gewünscht, dass das so vereint wird, dass ich da nicht wie so eine Schnitzeljagd wild durch die Gegend rennen muss. Und ich hatte ja mit mir noch genug zu tun. Und das vereine ich halt Ich ersetze jetzt keinen Steuerberater, ich ersetze auch keinen Rechtsanwalt, aber ich bereite das zumindest so vor und kooperiere dann mit einem Rechtsanwalt, der dann, also ich arbeite mit jedem Einzelnen die Bedürfnisse und mache dann Vorschläge und nehme halt die ganze Finanzsituation auf, und da kommt mir zugute, dass ich Betriebswirtschaft studiert habe und halt kaufmännisches Verständnis habe, dass ich die emotionale Seite mit meiner ganzen Coaching-Ausbildung kenne und auch nochmal eine Banklehre gemacht habe. Und das bringe ich halt alles zusammen, um sehr pragmatisch Lösungen zu machen. Und dann haben wir natürlich noch einen Rechtsanwalt, der dann dazukommt, guckt, haben wir das alles sauber gemacht, der das alles überprüft, in den Vertrag überführt, und dann sind wir halt, und nur dadurch schaffen wir es, innerhalb kürzester Zeit dann beim Notar zu sitzen und das Ganze wasserfest zu machen. Und dann sind die Waffen, um Krieg zu führen, die Waffen sind Geld und Kinder. Der eine enthält die Kinder vor, der andere enthält das Geld vor. Und wenn das aber geregelt ist und damit kann nicht mehr gekämpft werden, gut, dann kann man sich immer noch streiten, aber dann geht's auf die Kommunikationsebene, ne? Und dann geht's halt um Emotionen, und dann hat man Zeit, sich darum zu kümmern und die Energie zu verwenden.
Ja.
Ja, sorry, ich bin noch ein bisschen nachdenklich. Ich bin immer noch total fasziniert von diesem Gedanken, dass man das, also ich bin noch mal vor dem Ansatz, sorry, wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz zurückrudere, ja, wo man sagt, ich möchte mich eigentlich trennen. Wann spürt man denn, dass man sich verloren hat oder dass man sich nicht mehr spürt? Weil, also das finde ich interessant, das ist ja auch so ein schleichender Prozess, oder? Weil im Außen ist alles klar, ja, man versucht das zu managen, gerade wenn man Kinder hat, ich habe das auch selbst gemerkt, wir haben dann auch unsere Ehe sehr lange aufrechterhalten, obwohl da mehr ein WG-Gefühl war und nicht mehr diese tiefe innere Liebe, weswegen man eigentlich zusammengekommen ist und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt das Haus und das die Kinder managen und die müssen in die Schule und wir brauchen ja keinen Stress. Aber man spürt sich dann einfach innerlich selbst nicht mehr und verliert sich, wie du sagst. Und ich habe das aber so noch nie jetzt irgendwo gelesen, dass vor dem Trennen die innere Trennung da ist.
Ja, deswegen finde ich das so toll.
Ja.
Aber genau das passiert. Man verliert sich selber in der Partnerschaft. Und oftmals, glaube ich, ist es so, dass sich der eine mehr verliert als der andere. Ja,
ja. Der andere glaubt, alles ist noch
deswegen,
okay.
Deswegen ist das, und oft öfter ist meine Erfahrung, sind Männer plötzlich wie vom Kopf gestoßen, dass die Frau geht, wenn die Frau mal geht, ja, weil sie überhaupt nicht verstehen, was los ist und sagen, war doch alles in Ordnung, hat doch super gepasst, ja, also so, das ist meine Erfahrung, ja. Ja? So andersrum ist tatsächlich, und das ist wohl auch einer der Hauptgründe, was ich recherchiert habe, wenn es von der anderen Seite geht, dass eine Seite auch untreu ist und dann natürlich sofort das Trara da ist. Aber auch sowas passiert in meinen Augen in der Regel nicht, weil einer einfach Spaß dran hat, fremd zu gehen, oder eine, ja, ich rede immer von beiden Geschlechtern, kann ja auf beiden Seiten passieren, sondern weil einfach vorher schon irgendwas verloren gegangen ist, eine Liebe, die man sich wünscht. Und auch da sind wir wieder dabei, die Liebe zu sich selber auch wiederfinden und holen, ja. Und natürlich gehört eine gewisse gegenseitige Liebe und Basis einfach dazu, ja.
Wir haben auch ein paar eigene Statistiken,
genau,
von unserem Partnersensor.
Die wollte ich jetzt tatsächlich ein bisschen reinbringen. Ich wollte mir ein paar Zahlen dazu bringen. Ich bin ja ein Zahlenmensch, ich liebe das, ja. Ja,
solche Sachen sind total spannend
zu recherchieren. Also ich gehe das jetzt mal relativ schnell durch und gehe dann mal über auf die Hauptgründe, die so hinter Trennungen stecken. Und wo wir ja eine eigene Statistik haben mit unserem Partnersensor. Also ich hab herausgefunden, dass die Deutschen rund 4 Beziehungen im Leben haben. Das heißt, im Schnitt trennt sich jeder 3-mal, bevor er vielleicht in der 4. bleibt. Ja? Und 15% haben sogar mehr als 6 Beziehungen. Also Trennen ist schon in aller Munde und ist einfach da. Es muss ja nicht immer gleich eine Scheidung sein oder in der Richtung eine Trennung sein. Und das, finde ich, ist die nächste interessante Zahl, dass die Eheschließungsrate, und die habe ich jetzt EU-weit tatsächlich dann recherchiert, weil ich bin so von einem aufs andere gekommen, dass sich die seit 1970 auf bis 2021 auf die Hälfte reduziert hat, also auf 1000 Einwohner gerechnet. Also das heißt nicht die Eheschließungen pro Jahr, sondern in Bezug auf 1000 Einwohner hat sie sich halbiert. Und das ist, finde ich, schon echt interessant, obwohl ja jetzt auch gleichgeschlechtliche Eheschließungen inzwischen möglich sind. Ja. Erst seit zwei Jahren, 2022, ist das erste Mal wieder ganz minimal gestiegen. Interessant dabei fand ich auch, dass es Unterschiede gibt im Verhältnis in den europäischen Ländern, wie viele Ehen geschlossen werden und wie viele auch wieder getrennt werden und die den größten Abstand haben. Also es werden am meisten Ehen im Kosovo, Malta und in Irland geschlossen im Vergleich zum ganzen Rest Europa im Verhältnis zu dem, dass am wenigsten geschieden werden. Also die Scheidungsrate liegt unter 1 von 10. Das finde ich echt ganz interessant. Und in Deutschland ist es so, das sagt im Übrigen auch, zeigt unser Partnersensor, wird jede dritte Beziehung getrennt oder auch jede dritte Ehe geschieden. Ja, wir hatten 1960 war die Scheidungsrate, okay, das ist schon jetzt lange her, bei 10%. Und die Höchstrate lag 2005. Und das ist wirklich krass. Da sind wir auch da dabei, dass jede zweite sogar geschieden wurde mit knapp 52%. Und seitdem sinkt sie wieder. Und wir sind jetzt eben wieder bei einem Drittel, was die Scheidungsrate gerade ist. Ja, im Schnitt dauert eine Ehe weniger als 15 Jahre, ein bisschen weniger als 15 Jahre. Und die meisten Ehen werden zwischen dem 5. und 7. Jahr geschieden. Von Trennungen habe ich jetzt nichts gefunden, aber ich denke, das ist auch so eine Zahl, die da ähnlich liegen könnte, weil das ist das, was ich sagte, da ist so diese rosarote Brille vorbei und man merkt mehr und mehr so über, man entscheidet sich ja nicht von heute auf morgen, sich zu trennen. Das zieht sich ja immer. Das ist ja immer so eine Kurve, bis man dann mal nach einer längeren Zeit sagt, jetzt geht's wirklich nicht mehr, jetzt trenne ich mich. Das durchschnittliche Alter von Scheidungen liegt bei Mitte 40. Das geht ein bisschen rauf und runter, was Frauen und Männer angeht. Und das fand ich jetzt schon auch wieder interessant. Und deswegen ist es nämlich so toll, wenn es Möglichkeiten gibt, dass man das vielleicht ein bisschen anders angehen kann. Jeder zweite darunter leidet wirklich mehr oder weniger. Ja, also wenn eine Scheidung stattfindet oder eine Trennung stattfindet. Für die einen ist es Befreiung, aber dass jeder zweite da wirklich drunter leidet, das heißt eigentlich ja, dass die andere Hälfte immer leidet, ja, die, von der man sich trennt, von der Seite. Ja, und die Hauptgründe, die verschiedenste Anwälte auf ihren Seiten stehen haben und was aber auch verschiedene Studien recherchiert haben und online gestellt haben, ist auch fast so in der Reihenfolge. Und das sind die 5, die sich wirklich überall gefunden haben, ist Untreue, mangelndes Engagement und sich auseinanderleben in der Ehe, Konflikte und Kommunikationsprobleme, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, darunter auch psychische Erkrankungen. Und das ist natürlich am Ende das Schlimmste, häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch und Alkoholkonsum. Wir haben ja unseren Partnersensor ein bisschen anders mit unseren 12 Speichen eingeordnet. Ich habe es gleich, weil da wollte ich jetzt dich gleich nämlich was dazu fragen. Und interessanterweise ist bei uns die Speiche Sex, Liebe und Romantik die brennendste Speiche mit 60% brennend. Das finde ich wirklich enorm, aber ich glaube, dass das eine Folge ist von den anderen Dingen, nämlich die anderen 3 Punkte, die auch zwischen 45% und 52% liegen, sind gemeinsame Zeit und die Art der Zeit, wie man sie miteinander verbringt. Die gegenseitige Erwartungshaltung, da haben wir wieder die Motive, die dahinter stecken. Und dann, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, der wertschätzende Umgang und das Verhalten des anderen. Ja, und da wollte ich jetzt eben ein bisschen mit dir mal in die Tiefe rein. Ich glaube, dass eben die Kommunikationsgeschichte eine ganz, ganz drüberliegende Thematik ist, warum alles andere hinten dann als Gründe genannt wird.
Genau das war das, wo ich was sagen wollte. Ja. Und genau das, diese ganzen Gründe, die du aufgezählt hast, bis auf, also, ne, weiß gar nicht mehr, die du eben, bis auf Kommunikation sind alle anderen Gründe so ist meine Erfahrung, eine Folge. Also das sind nicht die Gründe, das ist nur ein Symptom und das ist vielleicht dann der Anlass, aber es ist nicht die Ursache für Trennung.
Ja.
Und was ich beobachte, also so, ja, alle leiden unter einer partnerschaftlichen Trennung, aber es ist eine Illusion da vorausgegangen. Und das ist so, wir leben halt in einer Gesellschaft, und wenn man da so ein bisschen mal sich mit beschäftigt und wenn man das auch Leuten, wenn man das selber erkennt, dann auf einmal denkt man so, wow, was habe ich mir die ganze Zeit hier vorgemacht? Also diese Illusion, ich lerne jemanden kennen und dann ist alles gut. Ne? Also
und das wird ja auch aus Hollywood propagiert, ja.
Ja, ich habe
anderthalb
den,
Stunden
Mr.
schaust du einen Liebesfilm an und am Schluss finden sie sich, aber das danach wird dann eigentlich nie wieder gezeigt, dass die Arbeit dann eigentlich anfängt, ja.
Ja, und das sind halt diese, und die fünf Phasen der Beziehung gibt so, halt erst die erste Phase, die rosarote Brille und dann so die erste Ernüchterung und dann geht der Kampf los, dann geht's so richtig, also es fängt hier in der Mitte so an, dann geht's halt erstmal steil nach oben und dann geht's aber so nach 2-3 Jahren ungefähr, fängt's dann an, so die erste Ernüchterung zu kommen und dann geht's halt noch tiefer runter und dann kommt irgendwann der Tiefpunkt. Und jetzt ist die Frage an der Stelle, und das zeige ich denen auch immer, sage ich, jetzt stehst du hier unten. Und jetzt kannst du entweder rausgehen und wieder von vorne anfangen, zum Beispiel hast du jemanden kennengelernt, tolle Gefühle, oh, der ist es, fängst du hier von vorne an, oder du fängst an, dich hier wieder rauszuarbeiten, und zwar mit deinem Partner. Und guckst, wer bin ich denn? Wer ist denn mein Partner wirklich und nicht? Warum ist er nicht so, wie ich immer, am Anfang warst du so nett, wieso bist du so nicht mehr? Und das ist ja, dann verliebt man sich ja in das Bild, das ich selber von einem Partner habe und nicht in den Partner selbst. Und das sind so Illusionen, die halt mal aufzudecken. Genau auch,
Erzähl doch mal eine
Illusion.
Ein Beispiel dazu, wie man das aufdecken kann, weil du arbeitest ja auch ganz viel mit unseren Tools. Aber vielleicht hast du auch noch eine andere Methode, weil ich glaube, das ist das, was sich Leute jetzt wünschen würden. Ja, wann, wo, wie kann ich denn das entdecken, wo es tatsächlich schief läuft? Ja, auch vielleicht von mir aus, weil man muss ja auch irgendwo bei sich anfangen. Ja.
Also ich mache da gerne ein Beispiel, weil wir arbeiten, also wir haben ja ein Programm, Trennen ja oder nein, wo es darum geht, sich halt selber zu erkennen und darauf aufbauend die Beziehung zu dem Partner. Aber der ist nicht unbedingt bei dem Programm dabei. Eigentlich ist es besser, sagen wir auch immer, beschäftige dich erstmal mit dir. Damit muss es anfangen, statt am anderen rumzuschrauben. Und dann sieht man, und das ist halt das Tolle mit euren Tools, da sieht man schwarz oder grün auf weiß. wer bin ich denn oder was macht mich denn aus? Und dann machen wir ja auch so Bilanzen und vergleichen es mit dem Partner dann später hinten raus. Und eine typische Erkenntnis oder eine der Haupterkenntnisse ist, dass zum Beispiel der Wert Harmonie sehr hoch ausgeprägt ist und der Wert, das Motiv und das Motiv Sichtbarkeit ganz niedrig. Und das erfahren die dann, wenn sie reflektieren. Die führen dann auch Tagebuch und reflektieren irgendwelche Situationen und versuchen dann auch zu begründen, wieso kam es zu der Situation auf Basis der Motive. Und dann sagen sie, okay, ich gehe dem Streit aus dem Weg und dann die Frage, und hast du es dem anderen denn mal gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Und das verstärkt sich halt. Ne? Ich gehe dem Konflikt aus dem Weg. Ich sage dem anderen aber auch nicht ganz klar, was sind meine Bedürfnisse. Vielleicht kenne ich sie auch gar nicht selber und mache mir immer was vor. Und dann erkennen ganz viele in diesem Programm, dass sie da erst mal ran dürfen, dass sie da was ändern dürfen. Und deswegen gehen aus dem Programm Trennen ja oder nein, nach meiner Erfahrung, mehr Leute erst einmal mit Nein raus, weil sie erkennen, ich habe noch eine Menge Baustellen, die ich hier lösen darf.
Die ich selbst lösen darf.
Deswegen bleiben viele dann in der Partnerschaft, die ich selbst lösen darf. Ja, ja, klar. Ja. Ohne, dass der andere was weiß. Die fragen immer, soll mein Partner mit ins Programm? Ja. Lass den erst mal draußen. Wenn er sagt, ich will unbedingt ins Programm, dann werden wir ihn nicht daran hindern. Aber geh nicht hin und sag, mach das mal mit. Weil viele Partner machen es dann dem Partner zuliebe. Und so eine Paartherapie oder so ein Mitmachen, da kann man ein Ei drauf backen. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, und dann hat man wieder die Erwartungshaltung, wo man diesen Ball an den anderen abgibt. und nicht bei sich selber anfing, dann geht das Ping-Pong-Spiel eigentlich weiter. Ja.
Und eine Frau sagte dann im Programm, Barbara, das ist ja gar nicht ein Programm für Beziehungen. Das kann ich ja auch mit meinen Kindern anwenden, das kann ich ja auch mit meinen Kollegen. Und dann sage ich, ja, da hat es jemand gecheckt, ne? Da hat es jemand gecheckt.
Ja, und wenn ich das anschaue jetzt, diese 4 Gründe bei uns im Partnersensor, im Übrigen alle anderen 8 Speichen, ist keiner unter 30%. Das heißt, die ganzen anderen Themen, die bei uns im Partnersensor aufgelistet sind, sind insgesamt nur minimal brennend oder belastend. Und wenn ich eben das mir anschaue, diese gegenseitige Erwartungshaltung, die ja ganz eng dran steckt an gemeinsamer Zeit und Gestaltung, woraus dann wiederum der wertschätzende Umgang und das Verhalten sich erschließt, weil man eben nicht miteinander drüber kommuniziert und nur diese Erwartungshaltung hat, ist so wichtig, dass man eben versteht, wie ticke ich selber, was will ich, ja, und was will der andere, was steckt denn bei dem dahinter? Und die Hauptspeiche, Sex, Liebe, Romantik, ist in meinen Augen einfach die komplette Endfolge von allem, weil das ist das, was halt dann als Erstes stirbt, dass man diese Romantikzeit noch miteinander hat, dass man noch Lust hat, miteinander ins Bett zu gehen, und die Liebe ist letztendlich dann das, was stirbt. Ja? Aber es kommt alles aus diesem anderen raus, und ich finde, wenn wir mal Sex, Liebe, Romantik rauslassen, dann sind die anderen 3 Punkte gegenseitige Erwartungshaltung und wertschätzender Umgang und Verhalten auf alle Beziehungen übertragbar. Ja, ob das unter Geschwistern ist, ob das generell in der Familie mit Eltern ist, wie ich vorhin gesagt habe, im Arbeitsleben, überall eigentlich. Ja, wenn man aus den eigenen Motiven heraus einfach Dinge ja auch erwartet, Ansprüche hat, Wünsche, Bedürfnisse hat, woraus natürlich Erwartungen entspringen, und die nicht kommuniziert, und zwar nicht rechtzeitig kommuniziert, auf einer wertschätzenden, sachlichen, du, ich würde mir das wünschen, Ebene, ja, dann platzt halt irgendwann die Hutschnur, weil andere können ja nicht deine Gedanken lesen, weil sie eben ganz anders ticken und weil sie andere Wünsche und Bedürfnisse haben. Und dann geht es los, dass man diesen wertschätzenden Umgang miteinander verliert, dann plötzlich das Verhalten vom anderen blöd findet, ja, und naja, und so geht es dann halt weiter.
Ja, und das ist zumindest bei denen, also war in meiner persönlichen Situation, und man zieht ja dann auch ähnliche Leute an, denke ich halt, wir leben doch in einer Gesellschaft, die sehr narzisstisch geprägt ist. Also es geht viel um Ego und King sein.
Naja, die schöne Überschrift ist Achtsamkeit, ja. Das ist das, diese Kuh wird jetzt halt für mich gefühlt 15, 20 Jahren durchs Dorf geritten, wo man die Leute sogar in Reha schickt und sagt, werd doch mal achtsam und find dich doch mal selber. Und das finde ich auch alles toll, das ist eine Basis. Aber ich finde es immer wieder entsetzlich, dass am Ende vergessen wird, dass man wir wieder ins System zurückintegriert werden muss. Weil ja, ich kann mir auch eine Insel suchen und ganz alleine da leben, dann ist auch alles gut. Aber das wollen wir ja alle nicht. Wir sind alle soziale Menschen und Wesen, die Anschluss suchen, die Zugehörigkeit suchen, die nicht einsam sein wollen. Und dann muss ich mein Ego, ich nenne es mir dann Ego oder mein Ich, ist mir eigentlich lieber, weil das ein schöneres Wort, auch wieder zurückintegrieren ins System. Ja?
Egal. Und halt diejenigen, die sich aufgegeben haben, das war ja so, ist meine Geschichte, zu erkennen, einfach nur zu erkennen, dass man das getan hat, ne? Und dann zu sagen, okay, ich traue mich jetzt mal ein Thema anzusprechen oder vor mir selber, ich erlaube mir einfach mal jetzt, nicht so diesen, nimm dich doch nicht selber so wichtig, ne, sondern zu sagen, doch, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben und ich darf jetzt mal Bedürfnisse haben und fang an, die Schritte für Schritte zu äußern. Und da, in diesen kleinen Schritten, sind die großen Veränderungen. Da kommen Leute dann zurück und sagen, boah, ich habe das gesagt und es hat was bewirkt.
Ja, genau. Also das finde ich ganz wichtig, was du gerade sagst, dass du das schon wichtig ist, dass du dich auch ernst und wichtig nimmst. Und ich meine eben genau das nicht, dass man erst eben sich aufgibt und sein Ich ins Wir integriert, sondern dass ich erst bei mir anfange und mich finde und zu mir stehe und dann schaue, wie kann ich es reinbauen, damit es konflikt- und reibungsfrei geht. Das heißt, ich darf sein, aber der andere darf auch sein. Und das beides akzeptieren können. Und wenn beide Seiten das schaffen, das wäre natürlich die Krönung, ja, leben und leben lassen, dann kann man auch Schnittmengen finden. Und ich rede nicht immer wieder davon, es müssen nicht immer Kompromisse sein, sondern Schnittmengen zu finden und gegenseitig auch wieder Freiräume zu geben, dass eben jeder sein darf, ja. Und dazu gehört halt nicht, dass ich nur bei mir bin und jetzt bin nur ich derjenige. Nein, das ist die Basis, sich selber zu verstehen, sich selber zu lieben, sich selber ernst zu nehmen und seine Wünsche und Bedürfnisse nach draußen zu tragen, aber eben auch dann zu sagen, okay, und wie kriege ich das jetzt hin, damit nicht die nächste Reibung entsteht, der nächste Konflikt, sondern dass wir, ohne dass ich wieder zurückrudern muss und mich wieder aufgeben muss, das zusammenkriege. Und natürlich, da gehören immer zwei und mehr.
Und das ist halt das Schöne dann, und das ist das Schöne mit den Tools, ne? Zu sagen, ah, guck mal, jetzt habe ich meine Motive und dann lassen wir ja die Leute mal einschätzen, was glaubst du, wie denn dein Partner tickt? Und das ist ja ein eingebauter, diese Aufgabe an sich ist ja ein eingebauter Perspektivwechsel, ne? Und daran merke ich ja auch schon, wie sehr ist jemand in der Lage, mal auf den anderen Berg und rückwärts zu gucken, ne? Das ist ja, Kommunikation ist ja, ja, ich verstehe mich und ich bin aber auch in der Lage, alle möglichen anderen Perspektiven einzunehmen. Und dann habe ich die mal alle geschnallt und dann kann man auf Lösungen kommen, die vorher gar nicht da gewesen sind. Und das ist natürlich ideal, wenn man das zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft in der Familie dann
tut. Ja, das ist super. Wir leben
und
das
dann
tagtäglich.
Macht Leben Spaß, ne? Dann
absolut. Wir leben das tagtäglich und wir sehen einfach, dass es so funktioniert. Und das war jetzt auch so ein schönes Ausleiten nochmal, ja, dass man wirklich, wenn man seine Motive kennt und die der anderen kennt, das ist wie eine Sprache, wie eine Übersetzung, wo plötzlich ein Verständnis für sich und ein Verständnis für andere kommen kann. Aber wir nutzen auch tatsächlich schon gerne die Sensoren dazu, um den anderen mal tatsächlich einstellen zu lassen. Einmal im Live-Sensor, wie geht's ihm? Ja, hat er brennende Themen? Wie schmerzen ihn die brennenden Themen? Aber auch in der Partnerschaft zu sehen, wie zufrieden ist er denn noch mit mir? Und wo hat er gerade ein Thema mit mir? Und dann kann man ganz anders drüber reden, weil wenn eine Speiche im Partnersensor haben wir immer 12 Speichen in einem Sensor. Wenn eine Speiche auf einer 7 schon kipplig ist oder auf einer 6 oder einer 5 sogar steht, dann kann ich sogar für mich selber einschätzen, da brennt's doch schon ein bisschen mehr oder gar, wenn's runtergeht, auf eine 2 oder auf eine 0. Und dann ist echt an der Zeit, dass man drüber redet. Ja, während ich mir denke, ja, okay, er ist noch auf einer 8. Ja, ist ein bisschen reingerückt, aber eigentlich noch alles gut. Dann kann man auch in Ruhe drüber reden. Wo hängt's denn gerade? Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich. Also wir nutzen das auch tatsächlich selber regelmäßig, wo wir gegenseitig draufschauen, damit wir weiterkommen können.
Und die Einschätzung vom anderen ist nicht immer ganz leicht.
Nee, es ist tatsächlich.
Wo der andere sich gerade, also sich reinzudenken und für jemanden anderen einen Sensor einzustellen, ist für mich schon eine Challenge.
Ja, es ist auch ganz spannend, weil man das kennt sich ja so gut. Wir sind 24/7 zusammen und trotzdem stellt er die Speichen anders ein, als ich denke, dass er sie einstellt. Nicht alle natürlich, aber ist immer mal wieder dabei und das ist wirklich.
Da gibt es immer wieder was zu reden.
Und, und das braucht Mut und da an der Stelle braucht es enormen Mut, sich selber sowas einzugestehen und auch sich zuzumuten, also dass der andere das einmal sagen darf, ne? Und dann das nicht negativ oder persönlich muss man es natürlich nehmen, aber nicht negativ zu nehmen, sondern der andere sagt es, der braucht ja den Mut, das mal zu sagen, ich bin mit irgendwas nicht zufrieden. Und der tut das ja nur über diese Schwelle gehen, weil das Ziel ist, die Beziehung zu verbessern.
Ja.
Nur das ist das Ziel. Weil wenn man das nicht macht, dann ist halt nur noch Flucht die einzige Mechanismus, ne? Also ich fange immer an, hellhörig zu werden, wenn jemand sagt, wir streiten uns nie, dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Wenn jemand sagt, wir streiten uns immer mal wieder und finden dann einen Weg und reden so lange, bis es ausdiskutiert ist oder ausgesprochen ist, dann ist das ein guter Weg. Und das haben wir, also ich habe es früher nicht gelernt, war halt überall so ein bisschen die Maskerade dann nicht. Das habe ich gesagt, das ist Ohnsorgtheater, was dann so in den Familien stattgefunden hat. Ne?
Ja, ja.
Wo man immer schön was drüber gelegt hat und hat gedacht, die Kinder kriegen es nicht mit. Aber die Kinder kriegen alles mit. Ne? Viele sagen, ich warte mit der Trennung, bis die erwachsen sind. Und da sage ich, die Kinder sind so doof nicht. Ne? Also
Die kriegen das alles mit. Energien kriegen die mit.
Aber ja, die kriegen das mit, aber es ist ja auch für dein eigenes Leben dramatisch, wenn du sagst, okay, was weiß ich, meine Tochter ist jetzt 12, jetzt bleibe ich noch 6 Jahre in dieser Beziehung, wie immer schlimm sie ist, nur der Tochter willen und verschenke 6 Jahre meines Lebens. Das ist wirklich ein großes Opfer, was man bringen würde. Und also den Kindern geht es zum einen nicht besser, aber dir selbst geht es ja noch viel schlechter.
Und ich finde tatsächlich nicht nur ein Opfer für das, was man selber bringt, sondern auch eine Riesenverantwortung, die man da dem Kind überträgt. Und das geht für mich wirklich gar nicht, weil
genau, am Schluss heißt dann, ich bin nur wegen dir zusammengeblieben mit meinem Partner. Deswegen habe ich jetzt Krebs oder so.
Und das ist ganz schlimm. Was ich nochmal sagen wollte, ich finde es auch toll, wenn Menschen tatsächlich sich reiben, sich hinsetzen, diskutieren und immer wieder einen Weg finden. Das erlebe ich aber als die Ausnahme. Und weil man sich so sehr in seiner Richtung oftmals verharrt und verbeißt, ja, was man will. Und das will ich wirklich nochmal rüberbringen. Wie hilfreich das einfach ist, den anderen plötzlich zu verstehen, wenn man die Motive des anderen kennt und anerkennt, und das ist ja das, was wir vorgeben, dass ein hohes Motiv genauso gut ist wie ein niedriges Motiv. Jedes Motiv hat oben wie unten oder in der Mitte seine guten Seiten, und die plötzlich zu verstehen, ja, warum macht er das denn so und so, ja, und warum mache ich das so und so, und meins ist deswegen da gut und das von dem anderen ist deswegen da gut und eigentlich unterstützt mich das sogar so, ja, wenn der so ist, eigentlich mag ich die gute Seite davon, ja, an dem anderen, dann funktioniert das. Also deswegen kann ich da jedem nur empfehlen, dass er sowas mal macht, mal hinzuschauen und die Sprache der inneren Motive und Antriebskräfte kennenlernt. Und genau. Ja, liebe Barbara, das war ein wundervolles Gespräch, super spannend. Ist sowieso immer toll, mit dir zu reden. Immer wenn wir am Hörer hängen, können wir nicht mehr aufhören. Das ist jetzt wieder ganz ähnlich gerade, aber ich denke, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und falls du noch irgendwas hast, was du unseren Hörerinnen gerne mitgibst, dann
vielleicht,
gerne jetzt.
Vielleicht, Barbara, kannst du noch kurz vorlesen. Du hast hinter deinem Kopf in deinem Wohnmobil ein schönes Schild hängen. Das kannst du noch mal vorlesen.
Das super zu uns passt.
Genau. Das habe ich mir ja für mich hingehängt, ne? Man darf nicht alles glauben, was man denkt.
Schön.
Ja, vielleicht schönes noch eine Sache, die ich gerne teilen würde. Das ist so eine der Sachen, an denen ich jetzt gerade intensiv arbeite.
Ja.
Oder eine Illusion, die ich so aufgedeckt habe für mich, dass dieser Wunsch, immer nur sich gut zu fühlen, also immer glücklich zu sein, das ist eine meiner wesentlichen Erkenntnisse jetzt zur Zeit, wo ich dran arbeite, dass es auch weniger gute Gefühle, traurig sein, Wut, alleine sein, dass diese Gefühle da sein dürfen. Oft, häufig, oder wir haben als Kind gelernt, dass diese Gefühle lieber weg, sei nicht traurig, auch sei doch nicht wütend, hör doch auf, dass das eine der Illusionen ist. Und sobald wir es auch schaffen, diesen Gefühlen mal Raum zu geben, nicht den ganzen Tag, und wir wollen sie nicht füttern, aber zumindest mal da sein zu lassen. Und oft, wenn man sie wirklich da sein lässt, sind sie auch nach 1-2 Minuten wieder weg. Das möchte ich einfach nur so mitgeben als Denkanstoß, dass auch diese Gefühle, dass alle Gefühle da sein dürfen und alle Gefühle Freunde sind.
Finde ich wunderbar. Schön. Vielen Dank dazu. Und da möchte ich sogar noch eins obendrauf geben, dass man, ja, sie können da sein und dann können sie auch wieder weg sein, wenn man sie manchmal nur zulässt. Aber was ich so schön finde, was mir dabei tatsächlich geholfen hat, nachdem ich das auch für mich mir erlaubt habe, negative Gefühle sein zu lassen und mir nicht einreden zu lassen, dass ich oft schlecht drauf bin oder so, dass es für mich immer die besten Anzeichen waren, zu überlegen, warum bin ich jetzt traurig und was will ich eigentlich stattdessen haben. Und das ist so eine schöne Basis, um sich ein Ziel zu stecken und wirklich zu sagen, und da möchte ich jetzt gerne hin und da arbeite ich drauf zu. Und deswegen finde ich auch, dass negative Emotionen durchaus erlaubt sein sollten.
Und Freunde sind, ja, weil sie dich auf den richtigen Weg führen können.
Vielen Dank, ja, dafür. Und wir werden den Podcast auch bei dir auf unserer Webseite verlinken und du kannst ihn natürlich auch gern verlinken und werden auch in unsere Beschreibung deine Seite mit angeben. Also wenn sich jemand interessiert, ja, dass er
in den Kommentaren lesen,
mit sich von dir begleiten lässt, dann kann er das lesen. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer, das sagen wir auch immer am Schluss, wenn es euch gefallen hat, uns eine gute Bewertung zu geben oder für die Menschen, die es brauchen können, das weiterzuleiten. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara, für das Gespräch und ich freue mich auf alles, was wir weiter miteinander so in die Welt setzen.
Ja, danke, ich danke dir. Euch.
Danke.
Ja, vielen Dank. Adios. Ne?
Tschüss. Ja, adios. Genau,
adios. Adios.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.